Wir haben uns an diesem Wochenende mit dem Willen Gottes beschäftigt. Und das ist ja schon auch was, was vielleicht viele von uns bewegt, dass wir uns die Frage stellen, was will denn Gott von mir? Was soll ich tun? Welches Sonderangebot soll ich kaufen? Welchen Gasanbieter auswählen? In welche Gemeinde soll ich gehen? Welche Musik ist die richtige? Und welche Schuhe ziehe ich am Sonntagmorgen an? Oder welche Schuhe ziehe ich auch nicht an? Heute habe ich Schuhe. Und wir haben festgestellt, dass Gottes Handeln vielleicht manchmal ganz anders ist, als wir das erwarten oder als wir das vermuten, wie das so ein bisschen auch im Anspiel rauskam. Wir haben festgestellt, dass Gott ein Gott ist, der seine Pläne immer zur Vollendung führt und dass es einen Willen und einen Plan Gottes gibt, der sich durchs Leben zieht, dass Gott selber davon spricht, dass er machtvoll ist und kraftvoll und dass niemand sich ihm in den Weg stellen kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass es auch einen moralischen Willen Gottes gibt, dass es einen Anspruch Gottes an unser Leben gibt und der passiert nicht immer. Und wenn wir uns die Frage stellen, was will Gott von mir? Und dann als gute klassische Christen dafür in die Bibel schauen, dann finden wir da erstaunlicherweise konkrete Hinweise, wenn es um den Willen Gottes geht. Und eine dieser konkreten Stellen möchte ich mit uns heute Morgen ein bisschen genauer angucken. Und zwar ist das ein Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief. Da schreibt der Apostel Paulus im 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefs ab Vers 16: Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles. Das Gute behaltet. Haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Wenn wir uns also Gedanken machen, was will Gott für mein Leben, dann kommen wir an solchen Texten nicht vorbei. Es gibt noch ein paar andere Texte, die eigentlich so ziemlich denselben Inhalt haben. Aber wo es immer darum geht, wenn wir uns fragen, was ist Gottes Wille, dann kommt in der Regel in der Bibel nicht die Antwort, ja, also ich gebe dir jetzt ein Rezept, wie du das am besten rausfindest, so wie bei Gideon, ja, leg bitte dein Handtuch auf die Wiese und wenn es nass ist, weißt du, das ist der richtige Weg. Wenn du unsicher bist, mach es am nächsten Tag nochmal, nur andersrum. Oder das loszuwerfen wie die Priester im Alten Bund. Nein, wir haben das Wort Gottes, was uns Weisung gibt, was uns einen Rahmen schenkt, in dem wir uns bewegen dürfen und Leitlinien, nach denen wir weise Entscheidungen treffen können. Und ich finde es faszinierend, was Paulus hier einfach alles zusammenfasst. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Gottes Wille in Jesus Christus ist, dass du dich alle Zeit freust, dass du ohne Unterlass betest, dass du in allem dankbar bist, dass du dem Geist Raum gibst, dass du Weissagung nicht verachtest, dass du das Gute behältst von dem, was da ist, dass das alles geprüft wird und dass du dich von jeglichem Bösen fernhältst. Klingt doch erstmal ziemlich umfassend und ziemlich allgemein. Aber gleichzeitig finde ich da auch eine unglaubliche Tiefe und Weisheit darin, weil es mir Weisung gibt, um gute Entscheidungen zu treffen. Weil egal in welcher Situation ich im Leben stehe, was mich gerade trifft und bewegt, gibt mir das einen Rahmen, dass ich zum Beispiel weiß, okay, ich stehe in einer wichtigen Situation, ich muss eine wichtige Entscheidung treffen, dann fordert mich Paulus auf, bete ohne Unterlass. Ja gut, das ist doch wunderbar zu wissen. Ja, wie oft denken wir immer erst so in allerletzter Minute daran, ah, ich könnte ja auch noch mal für beten. Oder vielleicht auch in der Gemeinde das in den Gebetskreis bringen. Wir haben in Eisenach einen sehr engagierten älteren Bruder, der den Gebetskreis mitleitet und der auch regelmäßig fragt oder wenn er irgendwas hört, dann sagt er immer, das ist aber schade, dass das niemand im Gebetskreis gesagt hat. Wir treffen uns doch regelmäßig, wir hätten doch dafür gebetet. Und ich finde es gut, dass wir immer so eine mahnende Stimme haben, die uns wieder vor Augen stellt, wie wichtig das ist, dass wir für die Dinge, die uns bewegen, ins Gebet gehen. Dass wir das miteinander teilen und im Gebet tragen. Und dabei meine ich jetzt vielleicht nicht den Gemeindeklatsch, den man so gerne weitergibt unter dem Siegel, also nur fürs Gebet, aber hast du gehört? So, darum geht es ja hier nicht, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir Lasten miteinander tragen. Wenn ich weiß, da ist jemand, dann gibt es vielleicht junge Menschen in unserer Gemeinde, die völlig überfordert sind von der Vielfalt an Möglichkeiten und wissen nicht, was sie machen sollen, dass wir dafür beten, sagen, Herr, schenk doch dieser Person Weisheit, gib ihr gute Ratgeber, schenk ihr eine klare Perspektive für ihr Leben, dass sie eine gute Entscheidung treffen kann, welchen beruflichen Weg sie einschlägt. Dass wir dafür beten, für die Entscheidungen, die auch in der Gemeinde anstehen. Wenn wieder mal Mitarbeiter irgendwo fehlen, wenn im Ältestenteam neu besetzt werden muss, Wie viel beten wir? Und vor allen Dingen finde ich es krass, dass Paulus hier sagt, der Wille Gottes, dass wir ohne Unterlass beten. Also eigentlich etwas, was absolut nicht erfüllbar ist, weil niemand von uns kann ohne Unterlass beten. Allein schon deswegen, weil wir je nach Schlafbedürfnis zwischen 3 und 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden das Bett hüten. Und der Herr gibt es den Seinen zwar im Schlaf, aber gebetet habe ich in der Zeit definitiv nicht. Aber das stellt uns, glaube ich, nochmal die Dringlichkeit vor Augen, wie wichtig das ist, wenn es um gute Entscheidungen geht und wenn es darum geht, weise Entscheidungen zu treffen, dass wir dranbleiben, dass wir im Gebet sind. Und Paulus, der das ja hier packt es ja in einen ganzen Katalog von Handlungsanweisungen, von Imperativen, von Befehlen. Das heißt, ich glaube auch, dass wir uns vielleicht manchmal die Gedanken machen müssen, wofür bete ich denn? Bete ich dafür, Herr, schenkt mir jetzt die Erleuchtung, dass ich weiß, ich nehme jetzt A oder B? Oder bete ich um Weisheit? Und das hatten wir das Wochenende auch, dass wir uns damit beschäftigt haben, dass Gott möchte, dass wir um Weisheit bitten. Dass die Bibel voll davon ist, uns immer aufzurufen, suche die Weisheit und die Erkenntnis. Bitte um Vernunft und um Einsicht und nicht, Herr, A oder B. Weil Gott möchte, dass wir handeln. Er hat uns Verantwortung übertragen, dass wir Entscheidungen treffen. Und er möchte uns in diesen Entscheidungen leiten und führen. Deswegen darf ich beten um Weisheit, um Klarheit, um ein gutes Abwägen, um vernünftige Gründe und darum, dass ich das Richtige wählen werde, im Bewusstsein, dass Gott mitgeht. Aber in all dem ist auch der Punkt, freut euch alle Zeit. Auch das wieder so ein umfassender Begriff. Gerade wenn wir in schwierigen Situationen stehen und uns fragen, Herr, was willst du für mein Leben? Was ist denn jetzt dran? Wo geht es hin? Es ist vielleicht auch gerade nicht einfach, sich zu freuen, weil man dann irgendwie so den Eindruck hat, diese Last der Entscheidung, die drückt mich nieder. Ich wälze vielleicht die ganze Zeit Gedanken, vielleicht hole ich mir sogar Rat und ich bin die ganze Zeit nur am Abwägen, was spricht dafür, was spricht dagegen, was könnte ich tun, was nicht, und dann vielleicht noch mehr zu graben und dann noch mehr Optionen vor mir zu haben und noch verwirrter zu sein. Freut euch alle Zeit. Wie kann ich mich denn aber dann freuen? Wo kommt meine Freude her? Und ich glaube, das Zentrum dieser Verse finden wir im Vers 18, nachdem Paulus so mit diesem Imperativen anfängt. Freu dich alle Zeit, bete ohne Unterlass, sei in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das Geheimnis der Weisheit Gottes, das Geheimnis der Führung Gottes und das Geheimnis eines erfüllten Lebens liegt nicht darin, dass wir diese Imperativliste abarbeiten, weil wir hoffentlich merken, dass das nicht funktioniert. Ich kann mich nicht alle Zeit freuen. Ich kann nicht alle Zeit beten. Ich kann nicht in allem dankbar sein. Aber das Geheimnis ist Jesus Christus, weil der konnte das. Der hat all das erfüllt. Christus, heißt es, ist die Fülle der Weisheit Gottes. Gott selber wird Mensch, kommt in diese Welt und lebt ein Leben geprägt von Weisheit und von weisen Entscheidungen. Jesus hat auch im Gebet gerungen um Entscheidungen. Er hat gesagt, ich tue alle Zeit den Willen meines Vaters. Er hat sich in allem immer untergeordnet und er hat sich alle Zeit an seinem Vater im Himmel gefreut. Und das Wunderbare ist, dass wir als Christen einen Fürsprecher haben, der für uns eintritt. Dass Jesus nicht in erster Linie an dich herantritt und sagt, du musst jetzt eine gute Entscheidung treffen und wenn nicht, dann haue ich dir auf die Finger. Oder du wirst schon sehen, was passiert, wenn du falsch abbiegst. Dann wirst du irgendwann vor die Wand fahren und dann im Rückblick vielleicht sagen, oh nein, hätte ich mal lieber. Und Gott sagt, ja, siehst du, ich habe es ja gesagt. Nein, wir haben einen Gott, der sich selber hineingibt in die Entscheidungssituation. Der sich aus freien Stücken entscheidet und sagt, ich lasse meine Göttlichkeit hinter mir und ich werde Mensch. Ich lege die Herrlichkeit ab und ziehe das Gewand meiner Schöpfung an, indem ich Mensch werde. Und ich gehe noch weiter, ich werde ein Diener meiner Schöpfung. Er wäscht den Jüngern die Füße. Er, der Meister, der alles kann und alles weiß. Die Hände, die die Welt formten, sind sich nicht zu schade, die Füße seiner Jünger zu waschen. Und er geht noch weiter, dass er bereit ist, unsere Schuld zu tragen, sodass die Hände, die die Welt gemacht haben, am Ende von Nägeln an einen Holzstamm geschlagen werden. Er ist sich nicht zu schade, diese Entscheidung zu treffen. Und er sagt, ja, ich gehe diesen Weg, weil dieser Weg töricht erscheint. Dummheit ist vor der Welt, aber von tiefer Weisheit, weil es keinen anderen Weg gibt, dass Menschen Frieden mit Gott haben und Erfüllung finden. Und deswegen sehe ich hier diesen Kern unseres Abschnittes. Paulus kann uns nur deswegen auffordern, all das zu tun, weil das der Wille Gottes in Christus Jesus ist. Jeder Mensch, der kein Christ ist, ist damit hoffnungslos überfordert, weil er es gar nicht kann. Er kann in religiösen Eifer fallen. Wir können das versuchen. Ich kann mir vielleicht einen Wecker stellen, der mich alle paar Minuten daran erinnert, dass ich bete. Ich kann versuchen, mich alle Zeit zu freuen. Es gibt auch so lustige Kurse, wo man dann irgendwie einfach miteinander lacht, weil das ja irgendwie Glücksgefühle auslöst, rein psychologisch. Kann man machen. Aber ich glaube nicht, dass es das, was Paulus hier meint, mit freut euch alle Zeit, dass ich einfach lache, weil es mir dann irgendwie psychisch besser geht. Nein, es geht doch darum, dass wir überhaupt erstmal in die Begegnung mit dem lebendigen Gott kommen, dass wir erkennen, Herr, ich schaffe das gar nicht. Ich kann gar nicht weise Entscheidungen treffen. Ich werde immer wieder scheitern. Ich werde immer wieder das Falsche wählen. Ich werde immer wieder dumme Entscheidungen treffen. Ich kann nicht. Jesus sagt, ich weiß, aber ich kann. Ich will dir alles schenken. Das ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus. Jesus lädt dich und mich ein, zu ihm zu kommen, weil in ihm die Fülle ist. Er sagt, ich habe Weisheit im Überfluss, weil ich bin ja die Weisheit als Person. Ich bin all das, was du suchst. Und bei mir findest du Frieden. Und erst wenn wir in der Weisheit sind, wenn Christus in unser Leben tritt, wenn er uns erfüllt, wenn er Frieden schenkt mit Gott, wenn er Wohnung bezieht in uns, dann fließt die Fülle natürlich auch in unser Leben hinein. Denn die Fülle lebt ja dann in uns. Und dann kann ich aus der Fülle Christi Entscheidungen treffen. Dann bin ich immer noch nicht in der Lage, alle Zeit zu beten. Und ich werde das auch in diesem Leben niemals erreichen. In der Geschichte der Kirche haben es die Leute immer wieder versucht, dass sie sich aus der Welt zurückgezogen haben. Zum Beispiel gab es die Wüstenväter, die ihr Leben in der Einsamkeit verbracht haben, irgendwo in der ägyptischen Wüste, um alle Zeit zu beten. Aber selbst die mussten mal essen. Und die waren angewiesen, dass andere Leute ein normales Leben geführt haben, um sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Und die Kirche hat das gecheckt und hat gesagt, ja, da müssen wir einfach zwei Klassen einführen. Dann gibt es sozusagen die Heiligeren und die, die sich um die Heiligeren kümmern, damit die Heiligeren heiliger sein können. Und dann haben wir halt Klostergemeinschaften, die ganze Zeit beten, und die Leute drumherum, die dafür sorgen, dass die Leute zu essen haben, damit sie beten können die ganze Zeit. Aber selbst das funktioniert ja auch nicht. Und spätestens Martin Luther hat das wieder deutlich vor Augen gestellt, dass das nicht funktioniert, ein Leben in der Heiligkeit, in der Perfektion, auch für einen Christen. Und dass das Geheimnis eines Christen nicht darin liegt, dass er alles besser macht als die anderen, dass er alles weiser entscheidet als die anderen, dass er die besseren Einsichten hat als alle anderen, sondern dass es an Jesus Christus hängt, dass er die Fülle der Weisheit ist. Und er sagt, hey, vertraust du mir, dass ich in deinem Leben wirke? Und wir haben als Christen die Zusage, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht, dass wir geführt werden. Das bekannteste Textstück wahrscheinlich der Bibel, in dem das so zum Ausdruck kommt, ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er leitet mich durchs Tal der Todesschatten. Ich als Christ darf wissen, dass mein Heiland mit mir ist und mich führt und leitet. Und manchmal merke ich das vielleicht gar nicht. Und vieles von dem geheimen Ratschluss Gottes wird erst im Rückblick sichtbar, dass ich irgendwo innehalte, auf mein Leben zurückschaue und dann fügen sich die Puzzleteile ein Stück weit zusammen und es ergibt ein großes Bild. Und ich kann sagen, ah, jetzt verstehe ich die Weisheit Gottes, die sich auch in verschlungenen und schwierigen Pfaden gezeigt hat. Vielleicht sogar in den Momenten, wo ich falsche und dumme Entscheidungen getroffen habe, war doch Gottes gute Hand da und hat es so geführt, dass es mir zum Besten diente, dass ich wachsen durfte in der Heiligung, dass ich mehr von seinem Wesen erfahren konnte und vielleicht auch einfach nur richtig derb auf gut Deutsch auf die Fresse geflogen bin, damit ich lerne, was Gnade bedeutet. Und wieder neu begreife, es hängt nicht an mir. Und Jesus hat mich nicht lieb, weil ich ein guter Christ bin, sondern er hat den Sünder lieb. Wie Paulus es an einer Stelle so schön sagt, Christus ist gekommen für die Sünder, von denen ich der Größte bin. Und dass es manchmal vielleicht auch schlechter Entscheidungen bedarf, weil Gott sie dann doch wieder zum Segen für uns setzt, weil ich einsehe, ich hänge allein an der Liebe und Gnade meines Heilandes, der jeden Morgen neu Ja zu mir sagt, der jeden Tag mit mir geht und der auch in so richtig dämlichen Entscheidungen nicht von meiner Seite weicht und nicht sagt, was bist du für ein Trottel, ich geh dann mal, mach's gut. Sondern der einfach da ist, der langmütig und geduldig und barmherzig ist und der mir immer wieder neue Impulse gibt und mich auch darauf aufmerksam macht, wo Dinge falsch laufen, damit sie verändert werden können. Und daraus, denke ich, fließt für uns die Kraft und die Freude, von der Paulus hier spricht. Ich darf jeden Morgen aufwachen, auch in schwierigen Situationen, auch unter der Last von Entscheidungen. Ich darf mich freuen, weil ich weiß, mein Gott ist größer, wie wir es vorhin gesungen haben. Es ist egal, wie hoch der Berg ist, es ist egal, wie groß die Mauern erscheinen. Wie es im Psalm heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott ist es, der Wege ebnet. Und er wird mich führen, auch wenn ich keinen Plan habe, wie. Auch wenn ich vielleicht einfach drauf los entscheide. Aber das gibt Mut und das gibt Freude, dass ich sagen kann, ja, geh los und entscheide mutig. Wir müssen nicht zaghaft sein. Wir dürfen als Christen auch Dinge ausprobieren. Weil wer, wenn nicht wir, kann Dinge ausprobieren und vielleicht auch scheitern? Wer, wenn nicht wir, muss keine Angst davor haben, auszuprobieren? Weil wir wissen, wir haben einen großen Gott, der uns alles zum Segen setzt, der uns ermutigt, sei stark und sei tapfer. Immer wieder in der Bibel werden Menschen aufgefordert, mutig zu sein, vorwärts zu gehen, nicht zaghaft und ängstlich, weil die Angst hält uns davon ab, Entscheidungen zu treffen. Und ich würde behaupten, manchmal ist es vielleicht besser, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, als wenn wir keine Entscheidung treffen, weil das keine Entscheidung treffen auch eine falsche Entscheidung ist. Und Jesus fordert uns auf, Handelnde zu sein. Freut euch alle Zeit. Ja, weil Jesus mit mir geht. Ich darf einfach losgehen und Entscheidungen treffen. Ich darf dafür beten und ich stehe nicht allein, sondern ich bin eingebettet in die Gemeinschaft der Heiligen. Andere unterstützen mich im Gebet, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann und weise handeln kann. Ich darf dankbar sein, weil ich weiß, auch die größten Herausforderungen, in denen ich stehe, sind mir von Gott gegeben. Das ist kein Zufall, wenn du vielleicht gerade in einer schwierigen Situation stehst. Das ist auch kein Zusammentreffen von dummen Umständen. Vielleicht ist es eine Folge von der ein oder anderen Fehlentscheidung, die ich persönlich getroffen habe. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch die Folge von Fehlentscheidungen von anderen. Aber trotz allem darf ich wissen, Jesus ist bei mir und es ist kein Unfall, sondern auch das ist Teil seines geheimnisvollen Plans für mein Leben. Und er führt mich und er hat mir versprochen, alles, was dir geschieht, dient dir zum Besten. Es dient dazu, dass du meine Tiefe, meine Freundlichkeit, meine Barmherzigkeit und meine Kraft erfahren kannst. Weil gerade da, wenn wir zerbrechen, ist er da, um uns zu tragen. Wenn wir nicht mehr können, dann hat er endlich Raum, den wir ihm sonst nicht geben, zu wirken und zu sagen, ja, aber ich bin doch gekommen für die zerbrochenen Herzen. Ich bin doch der Heiland der Herzen, der Arzt. Und deswegen darf ich in allem dankbar sein, weil ich weiß, Jesus ist da. Egal, was sich verändert, egal, wo ich nicht weiter weiß, er ist immer da, immer. Und dann kann ich auch den Paulus verstehen, wenn er fortfährt, den Geist dämpft nicht, weil es nichts Schöneres gibt, als Gottes Geist Raum zu geben. Nichts Schöneres gibt, auch da wieder die Verknüpfung zum Gebet. Wenn wir im Gebet zusammenkommen, dann ist dort der Geist Gottes präsent. Wenn du dem Geist Gottes begegnen möchtest, dann schau in deine Bibel, dann weht er dir um die Ohren. Gottes Geist wirkt durch das Wort Gottes, das lebendig und kraftvoll ist. Und er fordert uns auf, wenn du Entscheidungen zu treffen hast, schau in seinem Wort nach. Welche Richtlinien findest du da? Was ist aus Gottes Sicht gutes Handeln? Und dann zu überlegen, gut, wenn das Gottes Richtlinie ist, wenn das Ziel ist, worauf es hinlaufen soll, was hat das mit meiner Situation zu tun? Wie kann ich das machen? Also Gott gibt uns Rahmen, aber er fordert uns heraus, diesen Rahmen in unser Leben hinein zu übersetzen und Verantwortung zu nehmen. Die Weissagung verachtet nicht. Ich glaube, im Kontext von Entscheidungen können wir das verstehen als ein, es gibt auch andere Menschen, die gute Gedanken von Gottes Geist haben. Und es ist nichts Verkehrtes, einen Ratschlag anzunehmen. Das Sprüchebuch ist voll davon zu sagen, da wo Beratung ist, da gelingen Pläne und nur der Narr hält sich für den einzigen Ratgeber. Und manchmal müssen wir das vielleicht lernen, auch in der Gemeinde, Leute auch aktiv um Rat zu fragen. Weil wir vielleicht so in den Extremen sind. Entweder sind wir eine Gemeinde, so ja, das ist dein Leben, das ist deine Verantwortung, ich will ja nicht reinsprechen, ich habe ja auch kein Recht dazu, mach mal. Und dann lebt jeder so vor sich hin und jeder fährt so sein Leben mal vor die Wand. Und alle stehen daneben und denken innerlich vielleicht, ja, ja, es war ja klar, habe ich kommen sehen. Aber mit der Person hat niemand gesprochen. Oder auf der anderen Seite vielleicht sich einzumischen und Rat zu geben, wo gar kein Rat gesucht wurde. Also ich muss dir jetzt mal was sagen, jetzt hör mal zu. Und dann holen wir die große Ratgeberkeule raus. Liebevolle Absicht, schlagen wir sie dem anderen um die Ohren, bis er blutend zusammenbricht. oder sich abwendet, sagt, ja super, das hat mir richtig viel gebracht. Aber ich glaube, der biblische Weg ist der Weg dazwischen. Zu sagen, ja, ich gehe mit offenen Augen durch meine Gemeinde. Wo sind Menschen, die gerade in wichtigen Situationen, in wichtigen Entscheidungssituationen stehen? Wie kann ich sie unterstützen? Und ich kann für sie beten. Und das kann ich auch, ohne dass ich sie vorher fragen muss. Das kann ich einfach heimlich für mich machen, weil Gott weiß das ja. Und die müssen das vielleicht auch gar nicht wissen. Aber manchmal ist es vielleicht auch nicht schlecht, Rat anzubieten. Aber auch dort ist es ein Angebot. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo man sich in Liebe begegnet und die Liebe erschlägt nicht. Und sie sagen, du, ich habe gehört, das und das läuft gerade nicht so gut bei dir. Darf ich dir da ein paar Impulse vielleicht geben? Und vielleicht auch andersrum für uns, dass wir wieder lernen, die Gemeinde auch als Ort zu sehen, an dem Weisheit geballt vorhanden ist. Zu sagen, ja, da treffen sich alle möglichen Generationen. Jeder von uns hier im Raum hat andere Erlebnisse mit Jesus gemacht, hat schwierige Zeiten durchgemacht, hat erlebt, wie Gott gehandelt hat in seinem Leben, hat erlebt, wie Gott scheinbar nicht da war, hat Gottes Ferne und Zerbruch erlebt. Und deswegen sind wir hier. Wir sind ein Leib, eine Gemeinschaft. Und du findest hier Menschen, auf die du auch mal zugehen kannst. Und vielleicht können wir das auch wieder neu lernen, gerade wenn es um Entscheidungen geht, voneinander zu lernen, zu sagen, sag mal, das liegt mir auf dem Herzen, da stehe ich gerade total unter Druck, ich weiß nicht, was weise ist in dieser Situation. Hast du einen Tipp für mich? Und vielleicht auch bewusst Leute zu wählen, die eine andere Lebenssituation haben als ich. Was wäre das, wenn vielleicht einer von den Senioren mal auf einen der Jugendlichen zugeht und um Rat fragt? Was würde das für ein Signal senden, auch für die Jugend? Was würde ihnen das mitteilen und ihnen suggerieren? Du bist wichtig, du bist wertvoller Bestandteil unserer Gemeinde und ich möchte deine Perspektive hören. Andersrum genauso, wie cool wäre das, wenn die Jugendlichen auf die Senioren zugingen, sagen, du, wie war das eigentlich bei dir? Wie hast du eigentlich entschieden, welchen Beruf du ergreifst? Was war da für dich wichtig? Und wie hat sich dein Leben entwickelt? Würdest du es anders machen heute? Und wir voneinander lernen, Lerngemeinschaft sind. Die Weissagung verachtet nicht. Ich glaube, wir haben viel ungehobene Schätze der Weissagung in dem, wo Jesus in unserem Leben Biografien geschrieben hat und wo wir gar nicht voneinander wissen. Und bei dem alles gilt natürlich der Satz, prüft alles, das Gute behaltet. Auch als Ratsuchender oder Ratgebender muss ich mir bewusst sein, dass ich es prüfen soll. Und weder der, der den Rat gibt, sollte davon ausgehen, dass der andere das jetzt bitte genauso umsetzt. Und sonst gibt man das nächste Mal lieber keinen Rat. Das lohnt sich sowieso nicht. Ich habe dir das letzte Mal schon gesagt, der hat das gar nicht gemacht, was ich gesagt habe. Nein, ich bin doch ein Schenker und ich sage, hier hast du den Rat. Guck, was du damit machst. Prüfe es. Und auch als Ratempfänger zu sagen, ja, okay, ich möchte es prüfen. Ich möchte es nicht gleich verwerfen, weil ich denke, völliger Quatsch, völlig andere Lebenswirklichkeit, hat mit mir nichts zu tun. Nein, manchmal hilft es nochmal innezuhalten, durchzuatmen. Und zu suchen, wo ist das Gute, was ich daraus mitnehmen kann? Welche Weisheit Gottes finde ich in den Worten meines Nächsten? Weil Gott, glaube ich, in allem immer präsent ist und wirkt. Ich darf alles prüfen und ich darf das Gute behalten. Und am Ende schließt Paulus diesen kurzen Abschnitt mit, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Ich glaube, auch dafür brauchen wir wieder einander. Denn das Böse verändert seine Gestalt im Laufe der Zeit. Und das Gruseligste am Bösen ist, dass selbst im Schönsten und im Besten das Böse verborgen sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr das Märchen von der Schneekönigin kennt, von Hans Christian Andersen. Das fängt ja mit der Begebenheit an, dass der Teufel einen Spiegel macht und dieser Spiegel verzerrt alles und stellt das Gegenteil dar. Also wenn jemand Schönes vor den Spiegel tritt, sieht er nur Hässlichkeit. Und dann schickt er seine Dämonen los, die mögen doch den Spiegel bitte in den Thronsaal Gottes bringen, auf dass Gott sich in diesem Spiegel betrachte und vor sich selbst erschrickt sozusagen. Aber auf dem Weg in den Himmel zerspringt der Spiegel in 1000 kleine Stücke und die verteilen sich über der Erde. Und dann gibt es da Kai und Gerda, diese beiden Kinder, die viel miteinander zu tun haben. Und der Kai, der kriegt einen dieser Splitter ins Auge und einen ins Herz. Und ab diesem Moment sieht er alles verzerrt. Er sieht überall nur noch das Hässliche. Und die Großmutter, die er vorher als liebevoll und umsorgend gesehen hat, sieht er plötzlich als alte, schwache Frau, die watschelnd durchs Haus läuft, die nichts richtig auf die Reihe bekommt. Und es ist kein Platz mehr für das Schöne. Aber ich glaube, das spiegelt so ein bisschen, also da hat der Hans-Christian Andersen einfach auch eine theologische Wahrheit verarbeitet, dass wir Menschen in einer Welt leben, wo wir überall das Böse auch tatsächlich sehen und finden können. Und dass es deswegen wichtig ist, dass wir uns von dem fernhalten. Und dafür brauchen wir wieder die Gemeinschaft. Wir müssen uns immer wieder aneinander auch reiben und uns darauf hinweisen, wo schleicht sich das Böse auch in die Schönheit ein. Wo ist Raum dafür, dass wir egoistisch sind, dass wir hartherzig und kalt werden? Wo ist Raum, dass kein Rat mehr gesucht wird, weil man einander vor den Kopf gestoßen hat oder Vertrauen nicht da ist? Oder weil man sowieso weint, ich selber weiß am besten, was für mich gut ist, ich lasse mir von niemandem ins Leben reden. Und Gottes Wille ist es, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir üben können, wo wir das Gute einüben dürfen, wo wir aneinander üben dürfen und wo wir uns auch mit dem Guten gegenseitig beschenken dürfen, damit es immer mehr wird. Denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Fülle des Guten und er lebt hier in seiner Gemeinde. Er lebt im Herzen des Gläubigen und er möchte durch uns, durch unsere Worte, unsere Taten auch anderen Gutes bringen. Und er lädt dich und mich ein, seine Fülle neu zu entdecken und gerade in Entscheidungen, dass wir ins Gebet gehen und um Weisheit bitten, dass wir Rat suchen, dass wir in seinem Wort forschen und dass wir in allem dankbar sein können und fröhlich, weil wir wissen, mein Gott geht mit, egal was kommt und egal welche Entscheidung ich treffe, Jesus wird mich nicht verlassen. Und ich darf darauf vertrauen, dass er mich gut führt. Und auch wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, er wird es mir vor Augen stellen. Vielleicht nicht durch ein Fließ, nicht durch eine Stimme vom Himmel, vielleicht auch einfach nur durch eine unangenehme Nachfrage eines lieben Mitbruders oder einer Mitschwester aus der Gemeinde. Aber Gott handelt und darauf darf ich mich verlassen. Ich bin bei ihm geborgen. Er führt mich an sein Ziel. Was für eine wunderbare Aussicht. Amen.